Meine sehr geehrten Damen und Herren, es folgt nun eine neue Episode der Podcast-Reihe Ein Filmarchiv. Knut Brockmann und Jochen Ecke unterhalten sich über ältere und interessante Filme für ihre Blu-ray-Sammlung. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Hallo Knut.
Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen, irgendwo auch weihnachtlichen Folge unseres Filmarchivs. Denn falls ihr die Folge relativ pünktlich hört, wenn sie rauskommt, dürfen wir euch frohe Weihnachten wünschen.
Was wir hiermit natürlich herzlichst tun.
Ja, jetzt hatten wir natürlich uns gedacht, zu Weihnachten bringt man immer einen besonderen Film raus, irgendwas ganz Spezielles, vielleicht auch etwas, was etwas länger zu gucken ist. Und da haben wir uns gedacht, ah ja, Scorsese geht immer, ne? Und haben einen Film rausgewählt, der zumindest in meiner persönlichen, sag ich mal, Entwicklung zum Filmfan und Filmwissenschaftler eine sehr große Rolle gespielt hat und mich außerdem zu einem großen Fan vom Eric Clapton-Song Layla gemacht hat. Worüber sprechen wir denn heute?
Es soll heute gehen um, ja, wie man es schon in der Podcast-App der eigenen Wahl herausgefunden hat, es soll gehen um Goodfellas aus dem Jahr 1990. Er hat auch noch einen dämlichen deutschen Untertitel, 3 Jahrzehnte der Mafia, wobei weniger dämlich, denn deskriptiv. Ja, wie gesagt, aus dem Jahr 1990, Regie Martin Scorsese, Drehbuch Nicholas Pileggi zusammen mit Scorsese zusammen. Ich könnte jetzt weiter die IMDb-Liste ablesen.
Aber nur eine wichtige Sache.
Dann lass mal einfach bleiben.
Eine wichtige Sache sagen wir noch. Kamera,
Michael Ballhaus.
Goodfellas oder... Wenn ein brillanter Regisseur und ein brillanter Kameramann mit einer brillanten Truppe an Schauspielern aus meiner Sicht was Brillantes schaffen. 3 Jahrzehnte der Mafia, sagt uns deskriptiv der Untertitel. Worum geht es denn relativ genau in dem Film?
Es geht um Henry Hill, gespielt von Ray Liotta, der uns retrospektiv was über seine 3 Jahrzehnte in der Mafia erzählt. Das Ganze basiert auf einem tatsächlichen Real-Life Henry Hill, der tatsächlich 3 Jahrzehnte in der Mafia verbracht hat, bis er als Kronzeuge gegen seinen eigenen, würde man da Pate sagen, gegen seinen eigenen Boss. Nee, es ist ja nicht der Pate, weil er ist ja nicht offiziell.
Der ist 3 Stufen unter drunter. Also das Lustige ist, wenn ihr auf Wikipedia geht und euch die ganzen Namen von den Figuren anklickt, dann kommt ihr zu einem ganz anderen Namen, meistens anderer Nachname. Mhm. Und das sind dann die echten Leute und der war ein Capo, glaube ich. Also das ist noch so 3, 4 unter dem Partner.
Eigentlich gar nicht so richtig Teil der Organisation, wie es im Film da auch heißt, weil ja halb Ire, ne?
Der Henry, ja.
Ja, wer nicht Vollblut-Italiener ist, hat so offiziell, so ganz offiziell in der Organisation natürlich nichts zu suchen.
Ja, halt unterhalb des Capos darf er arbeiten. Also ja, unterhalb von Paul Sorvino in diesem Film.
Ja. Jedenfalls, der wird Ende der 50er, nur als, nicht wirklich so als Kind, als beginnender Jugendlicher so langsam in diese Kreise eingeführt. Er geht nicht mehr in die Schule, er vertickt Zigaretten, er ist so Lieferbotenjunge für diverse Mafiosi, kriegt dann seine erste Verurteilung vor Gericht. Genau deswegen, ja, und nach, ne, wird er so zum Vollzeit-Mafioso. Dabei ist er umgeben von ganz zentral, also du hast ja eben schon den Chef genannt,
Paulie, gespielt von Paul Sorvino.
Paul Sorvino, und dann haben wir seine beiden Spießgesellen, das ist James Jimmy Conway, gespielt von Robert De Niro, obviously, und Tommy DeVito, gespielt von Joe Pesci. Das sind sozusagen so seine beiden Wegbegleiter. Der eine, Jimmy, eher so das Modell eiskalter, überlegter Killer. Dagegen die Joe Pesci-Figur, wir wissen es alle, die meisten werden den Film natürlich gesehen haben, ne? Eher so der richtig, richtig schlimme Soziopath, der aber gleichzeitig natürlich charismatisch ist, ohne Ende.
Ja, und im Endeffekt begleiten wir vor allem Henry Hill durch diese 3 Jahrzehnte.
Durch seine Jugend, durch seine Adoleszenz, dann als junger Erwachsener, als tatsächlicher Erwachsener, mit Familie in den 80ern durch die große Drogen- und Kokszeit, ne, bis halt die ganze Nummer komplett zerfällt.
Ja, und was halt das Ganze besonders spannend macht, ist halt, wir sagen so schön, wir begleiten ihn. Wir begleiten im Endeffekt auch seine Frau, Karen Hill.
Ja, das ist von Lorraine Bracco. Wichtig.
Ja.
Könnte man jetzt sagen, könnte man meinen, wenn man den Film oberflächlich betrachtet, dass das so eine Nebensächlichkeit ist. Aber seine Frau Karen, wie du es schon gesagt hast, ne, gespielt von Lauren Bracco, ist absolut zentral in der ganzen Geschichte, ist eine Erzählerin für sich. Wir haben Voice-Over-Erzählung in dem Film, die auch wirklich ganz, ganz wichtig ist. Damit sollten wir dann vielleicht gleich mal anfangen mit der wirklichen Erzählsituation, die
das
sehr
war
komplex.
Mein Ziel.
Da wolltest du hinkommen. Ja. Das heißt, also, die kriegt vielleicht nicht dieselbe Screentime wie James. Wie Henry, aber also der Film legt doch ziemlich großen Wert auch auf diese weibliche Erfahrung und auf ihre Biografie, ne, und auf ihre Beweggründe in dem Ganzen. Erzählsituation.
Also, im Endeffekt, du hast das Wichtige vorweggenommen, wir haben ja Voice-Over.
Ja.
Ne? Und Voice-Over könnten wir jetzt sagen, der erklärt uns das Innere. Aber es ist ja ein bisschen mehr hier. Mhm. Im Endeffekt ist das ein Retrospektiv. Also er erzählt uns im Endeffekt seine Geschichte von früher. Mhm. Und spätestens, wenn dann halt
also,
eben...
Ne, er ist jetzt der gesetzte Mann mittleren Alters, war schon im Kronzeugenprogramm, ist ausgestiegen aus der Mafia, wäre gerne weiterhin noch in der Mafia, geht halt nur nicht mehr. Und... Ja, wie du es schon gesagt hast, er erzählt uns sein Leben. Das ist das, was auf der Voice-Over-Ebene passiert. Das Voice-Over ist ja nun mal nicht der Film. Es ist ein Teil von der Textur des Films, ein wichtiger Teil natürlich, aber das ist ja nun mal die Prosa.
Ja, und ganz wichtig ist, und das ist ein Bruch, der halt auch relativ spät erst reinkommt, dass im Endeffekt die Kontrolle über dieses Voice-Over, also dieses Retrospektive, neben ihm halt auch seine Ehefrau Karen Hill zeitweise bekommt.
Ja.
Kurz nur, weitaus kürzer als er, aber zeitweise auch. Das
ganz
heißt
genau
also,
so.
Wir bekommen sozusagen eine gewisse Form von zentraler Erzählgewalt für diese beiden Charaktere. Mhm. Alle anderen sind retrospektiv betrachtet. Mhm. Das heißt also, wir sehen sie aus der Sicht eigentlich von den Hills.
Ja. Du sagst zentrale Erzählgewalt, das heißt natürlich nicht, dass das Allerwichtigste diese Voice-Overs sind. Bilder sind kein Text. Bilder sind, ne, in dem Sinne keine Sprache, auch wenn das gerne mal so gesagt wird. Im engeren Sinne sind Bilder was vollkommen anderes. Und oft ist es dann häufig so, dass, wenn es eine Voice-Over-Erzählung gibt und die subjektiv gefärbt ist, die Bilder es nicht sind. Ne, also die Bilder dieses klassische Realismusversprechen des Films dann doch irgendwie einlösen. Das ist im Übrigen auch was, was viele von den Epigonen, von den Imitatoren von diesem Film, von denen es unzählige gab, immer wieder gemacht haben. Wir haben zwar so einen Voice-Over-Erzähler, aber die Bilder sind dann objektiv, ne? Bilden rein materielle Realität ab und sind nicht subjektiv gefärbt. Das ist aber in diesem Film vollkommen anders. Und das ist auch was Scorsese und Ballhaus, glaube ich, ziemlich am Herzen liegt, weil ich glaube, fast jede Einstellung ist so gebaut, um uns zu vermitteln, dass es einerseits natürlich auch um dieses Realismusversprechen geht, insbesondere in einem materiellen Sinne, aber auch in einem schauspielerischen Sinne, aber andererseits, dass das eben alles auch im Bild extrem subjektiv geprägt ist. Das will uns der Film immer wieder reindrehen. Da ist er wirklich sehr, sehr insistent.
Ich finde das Wort reindrehen übrigens sehr passend wegen Herrn Ballhaus und seiner ganzen Drehmechanik.
Die klassische Schraube.
Ja. Genau. Mhm. Aber lass uns das erstmal versuchen, so ein bisschen aufzudröseln, weil was du gesagt hast, ist natürlich komplett richtig. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir ja trotzdem ein Realismusversprechen haben.
Ich habe jetzt erstmal so die These rausgehauen.
Genau.
Und jetzt kommt der Hauptteil.
Genau. Und jetzt
Ende.
Jetzt fangen wir mal mit dem Thema an. Wo ist das Realismusversprechen? Und das ist ganz definitiv im Text des Dialogs und im Schauspiel.
Mhm. Also, und in der Abbildung von materieller Realität, ne? Wie hier Würste gebraten werden, die Autos sind aus den 50ern, die Ladenfronten sehen aus wie aus den 50ern, aber ohne nostalgisch zu sein. Es ist kein komplett goldenes Zeitalter
in dieser Abbildung von Materialität.
Aber wie macht der Film das? Also um es mal so ganz hart auszudrücken, in diesem Film redet alles und jeder durcheinander.
Mhm.
Das heißt also, wir haben keinen klassischen Hollywood-Dialog. Wir haben nicht diesen Dialog, den wir jetzt aus dem klassischen Kino hätten, in dem immer glasklar ist, was ist jetzt wichtig. Ne? Also auch diese Overlapping-Dialogs, die ja zum Beispiel Howard Hawks ganz großartig gemacht hat, die sind hier auch nicht im Endeffekt so klassisch durchgeführt, sondern wir müssen extrem aufpassen. Und das, was gesagt wird, ist im Durchschnitt nicht das, was getan wird. Das heißt also, dieser Dialog ist halt auch so konstruiert, wie diese Figuren zueinander stehen. Nämlich, dass man Dinge einhält, dass man Muster einhält, dass man über Nichtigkeiten redet, aber dann im Subtext wiederum was ganz anderes mitteilt.
Also mir fällt da vor allem so als Beispiel dazu ein, das Verhältnis von der Ray Liotta-Figur von Henry zur Joe Pesci-Figur. Ne, also da scherzt man miteinander, ne, they're winding each other up, they're taking the piss, wie man, ne, wie man so sagen würde im britischen Englisch, aber wir sind ja hier in Amerika, insofern passt das natürlich definitiv nicht, wie die Faust aufs Auge, ich schäme mich, aber das sind so Sachen, wo man denkt, so dass Männerfreundschaften, ne, auf der Dialogebene, aber wir wissen gleichzeitig aus diversen anderen Signalen, dass es eventuell eben nicht so ist.
Es sind Verunsicherungsfaktoren drin. Die sind zum einen in Liottas fantastischem Schauspiel. Ja. Man merkt so, dass er an die Hand genommen wurde von den richtig großen Veteranen sozusagen. Ne? Er ist ja in diesem Falle sozusagen der junge Unbekannte gewesen. Mhm. Und er lacht.
Ja, nicht diese unbedingt berühmte erste Pesci-Szene. Wir sind in diesem Club Copacabana. Ich gebe nur so ein bisschen Kontext, ja. Ne? Dann kannst du gleich weitermachen.
War kein Problem.
Wir sind in diesem Copacabana-Club und die Herrschaften hängen alle aufeinander und es wird gesoffen und es werden Scherze gemacht. Und zentral ist dabei natürlich Pesci, das ist so seine Figur. Ne? Alle lachen immer und ganz wichtig ist hierbei, wie irre, über seine Witze und man weiß gar nicht, liegt das daran, weil seine Witze so wahnsinnig komisch sind oder weil er so eine bedrohliche Figur ist.
Und das ist ganz deutlich, zumindest bei Ray Liotta zu sehen, der lacht manisch, der lacht gespielt. Der hat dieses zurückgezogene Kinn dabei, so ein Lachen, das auch gar nicht echt
ist. Als hätte er so einen Muskelkrampf.
Genau.
Ja.
Und das ist sozusagen so ein Symbol oder so ein Hinweis, den man mitnehmen sollte, wenn man dann
das ist so eine Sous-Conversation gibt. Es gibt ein Gespräch unter dem Gespräch. Ne?
Genau. Und dann kommt es halt auch so, dass man, was in dem Film auch immer wieder gesagt wird, dein Killer kommt mit einem Lächeln und scherzt mit dir. Dass jemand sterben wird, das wird nie ausgesprochen oder selten ausgesprochen, sondern meistens kommt das dann so nebendran und es wird sozusagen über was anderes eigentlich geredet mit dem Gegenüber, aber es kommt halt bei raus. Ja. Und diese Subtexte, das lernen wir von Anfang an zu lesen. Mhm. Das lernen wir quasi mit Ray Liottas Figur. Das ist ein Realismus-Effekt. Mhm. Zusammen natürlich damit.
Mit Betonung auf Effekt, ne?
Genau. Zusammen mit dem natürlich, was du gesagt hast, diesem Materiellen, diesem, dass man überall wirklich auch die Echtheit des Dekors.
Die 50er werden spürbar, soziale Milieus werden spürbar. Also es gibt ja da diese allererste Frauenparty, die Karen, den anderen Mafioso-Frauen, da so hat. Und da geht's eigentlich nur um die Materialität des Femininen in dieser Mafia-Welt. Ne? Also die furchtbare Schminke, die schrecklichen Frisuren, die ganz schlimmen Kleider.
Die unglaublich primitive Ausdrucksweise und der Sprachgestus.
Der Sozialneid, die Missgunst. Ne? Wobei wir da ja natürlich nicht mehr im Materiellen sind, aber also da leistet der Film Extremes. Vor allem, wenn man bedenkt, dass hier wirklich mit jeder Szene eigentlich ein neues Set kommt. Ne? Das sind so ein paar zentrale Dreh- und Angelpunkte, so ein paar Bars, dieses Copacabana, so eine andere irische Bar, glaube ich, ne, die immer wieder kommen. Aber ansonsten sind wir ständig an neuen Locations, die ja immer irgendwie dem Jahrzehnt angemessen entsprechend aussehen müssen. Und das ist völlig irre. Ich möchte, also das Drehbuch muss ja aus mindestens 200-300 Szenen bestehen oder so, ne? Mit diesen ganzen Szeneriewechseln.
Mindestens doppelte an Seiten. Ja. Also das ist halt echt krass. Also man kann sich vorstellen, das ist ein Monster an Text, was dort sozusagen hier jetzt in Bild umgewandelt wird. So, jetzt haben wir halt sozusagen diesen Realismus-Effekt. Mhm. Ne? Also wir haben dieses auch teilweise Improv-mäßige, wie die Schauspieler agieren. Wir haben natürlich mit Robert De Niro den Schauspieler des Method Acting da drin und definitiv wird hier extrem viel Method Acting betrieben.
Und von ganz anderen, von Details wie, was für Würste werden hier gebraten, wie werden hier irgendwelche Pasta-Soßen zubereitet, ne? In einem narrativen Film haben wir hier so halbe Rezeptanleitungen, die so mehr mitlaufen, ne?
Die auch zeigen sollen, was der Figur halt wichtig ist und zentral, ne? Und man merkt halt einfach, alles ist durchrecherchiert und ist ganz genau. Aber jetzt kommt die Kamera. Und die Kamera setzt sich ja mit diesen Sets auseinander. Und diese Kameraarbeit ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, augenöffnend.
Ja, also es ist der völlige Wahnsinn.
Sie ist wahrscheinlich eines der absoluten Meisterwerke der Kameraarbeit überhaupt. Mhm. Und sie arbeitet damit, dass sie uns immer wieder ganz andere Effekte vorführt. Nämlich die Kamera oder wie die Kamera sich bewegt, auch wie der Schnitt ist.
Ja, all diese Sachen sollten wir dabei wirklich nicht vergessen. Wir haben jetzt immer wieder Ballhaus gesagt. Wir sollten auch Thelma Schoonmaker sagen, ne? Die Cutterin, die ganz zentral ist bei Scorsese.
Die ist, glaube ich, Scorseses wichtigste MVP. Partner im Crime. Ja. Aber was halt wichtig ist, all das wird jetzt verwendet, um eigentlich diesen subjektiven Charakter hervorzuheben. Ja. Das heißt also, wir haben sozusagen diese grundlegende Textur der Realismus-Effekte, die jetzt subjektiv dargestellt
und
werden.
Und das ist eben das, was die meisten Epigonen nicht hinbekommen. Diese Spannung aufzumachen, die überhaupt nicht aufgelöst wird. Also diese produktive Spannung zwischen Realismus-Effekten und extremer Subjektivierung, die sich durch den ganzen Film zieht. Das kriegen wir am Anfang reingedreht, dass das hier durch die Subjektive betrachtet wird, rückblickend, verklärend, nostalgisch zum Beispiel dadurch, dass wir immer wieder hohe, also Aufsichten kriegen. Also die Kamera steht fast wie auf einer Mauer, auf einem Dach oben, scheint durch ein Fenster zu filmen, auf das Geschehen ist. Wir sind eben nicht auf Augenhöhe mit den Figuren, sondern wir sind weit weg, wie so ein, wie jemand, eben wie der Erzähler im Voice-Over, der aus weiter Entfernung auf diese ganzen Dinge guckt, auf diese Erlebnisse in seiner Jugend. Dann ist die Kamera gerade im ersten Drittel unfassbar durchdynamisiert und zwar in einem positiven Sinne. Also es gibt da so einen unglaublichen Sturm und Drang, der dahinter jeder Bewegung ist, insbesondere des Protagonisten. Das ist fast wie so Star Wars Raumschiffe, ne, mit diesen Flybys an der Kamera und dann gibt's einen Reißschwenk mit dem Schiff mit. Das ist hier einfach Ray Liotta oder der junge Schauspieler, der den jungen Ray Liotta am Anfang spielt, dessen Name mir leider jetzt entfallen ist. Ne, also er läuft an der Kamera vorbei, die Kamera schwenkt heftig mit ihm mit, sehr gerne, nicht immer natürlich, aber sehr gerne mal von links nach rechts, weil das anerkanntermaßen, ich glaube, da gibt es sogar Studien zu, so einen psychologischen Effekt hat von, ne, es geht voran, das ist die westliche Leserichtung, ne, auf ein Ziel zu, eine unglaubliche Dynamik, mir gehört die Kamera, mir gehören die Tracking-Shots, ich bin hier derjenige mit, im Englischen würde man sagen Agency, ne, mit Entscheidungsgewalt, mit Handlungsfähigkeit, und ja, also diese Dynamik tropft hier sozusagen aus jeder Pore, ne? Das waren zwei fürchterliche Metaphern, die nie aufeinander hätten treffen dürfen. Ich schäme mich sehr. Aber jetzt ist es nun mal jetzt ist es auf Tonband und das geht nie wieder weg. Da müssen
ich
wir
erinnere dich in 20 Jahren.
Da müssen wir einfach mit leben. jedenfalls, aber gleichzeitig, das ist so geballt. Ne? Das knallt alles so heftig und schnell hintereinander, dass klar ist, das ist übertrieben. Das ist ein verklärender, idealisierender Rückblick.
Was ja auch mit den Farben zu tun hat. Also wenn man den Film mal so betrachtet und sich die verschiedenen Phasen anschaut, der wird immer weniger farbig. Also der, ja, der Anfang ist unglaublich bunt. Mhm. Der hat so auch dieses Technicolor-mäßige.
Ja.
Genau,
mhm.
Powell und Pressburger Syndrom, dass halt die Farben fast schon zu vibrierend sind.
Ja.
Was natürlich auch ein Verklärungsmechanismus ist, mhm, der uns auch zeigen soll, dass hier verklärt wird.
Ja.
Und wir haben dann später immer mehr auch reduzierte Farben, bis halt in die 80er Jahre, wo, glaube ich, wirklich der Film schon deutlich vor 7 anfängt, wirklich so Silberauswaschungen auf Material, mhm, zu machen,
ja,
um die Farbfarbigkeit rauszunehmen.
Ja.
Und dann haben wir im Endeffekt sozusagen jetzt hier dieses unglaublich bunte, dieses dynamische, dieses, mhm, diese extremen Push-in-Elemente.
Genau, also wir haben extrem viele, ja, also die Reißschwenks, wir haben viele lange Brennweiten, wir haben diese Aufsichten. Um mal kurz über die Push-ins zu sprechen, das hat der Film natürlich überall, ne, durch die ganze Laufzeit hindurch. Die haben nur unterschiedliche Funktionen im Verlauf des Films. Und am Anfang vom Film, um nur mal ganz kurz zu erklären, was mit Push-In überhaupt gemeint ist, das sind meistens sehr schnelle Fahrten der Kamera auf ein Subjekt oder auf ein Objekt zu. Also eine extreme Verengung des Blickwinkels, ne? Oder des Sichtfeldes. Ne?
Also im klassischen Hollywood ein typisches Reaction-Shot-Element.
Ja.
Mhm. Also wenn wir sozusagen wirklich uns auf das Gesicht konzentrieren sollen.
Ja. Und hier ist es eher so, im ersten Drittel des Films, das vermittelt so Aufregung, aber im positiven Sinne, eine positive Aufregung, eine Fiebrigkeit, aber auch eine Verengung. Ne? Also es hat schon im ersten Drittel auch diese Zweideutigkeit von unser Protagonist wird jetzt hier sehr willig gefangen in diesen Strukturen. Ne? Also das Klaustrophobische ist natürlich bei diesen Push-Ins auch so ein bisschen mit einprogrammiert.
Und dann kommt halt mit rein, dass wir an dieser Stelle auch das erste Mal bemerken, wie dynamisch, mhm, sozusagen eine Kamera sein kann, die fast nie feststeht,
ja,
sondern die sehr, sehr häufig in den Raum reingehen kann,
mhm,
die definitiv immer zu demjenigen geht, der gerade redet, die,
ja,
sozusagen auch dadurch selbst einen Subjektcharakter bekommt,
mhm,
und die sich natürlich, kann sagen, von Tracking Shot zu klassischem, zu klassischer Handkamera wechselt.
Ja,
ne?
Ja.
Also das heißt also, wir haben eigentlich nie eine Kamera, die stillsteht, aber
der Klassiker ist eigentlich, eine Szene fängt an, indem Thelma Schoonmaker in eine Fahrt reinschneidet. Also nicht irgendwie, wir schneiden zu einer Szene und dann fängt die Kamera an, sich zu bewegen, sondern wir schneiden in die Fahrt schon rein. Das sind Sachen, die wären im klassischen Hollywood verboten gewesen. Ne? Also eine Fahrt hat was Geplantes zu sein und die hat einen Anfang und ein Ende und dann schneiden wir kurz vorm Anfang und wir schneiden kurz vor Schluss. Ne? Scorsese und die Schoonmaker knallen hier einfach so direkt rein, ne? Sodass man auch konstant so dieses Gefühl von Kontinuität hat, von einer Welt, die ständig so im Stürzen und im Rennen ist. Ne? Das ist so der Eindruck, der dadurch entsteht. Und das setzt sich eigentlich so durch alle, wie du sagst, ne? Durch alle Szenen fort. Und dann gibt es so andere Subjektivierungsmechanismen. Also Scorsese findet hier mit Ballhaus zusammen zu ziemlich neuen Verwendungen von den üblichen Ballhaus-Ticks. Ne? Zum Beispiel diese 360-Grad-Fahrt, die berühmten Kreisfahrten von Ballhaus, die sind hier nicht nur so ein Bravado, ne? so ein bisschen geprotzt zu einem gewissen Grad, sind sie natürlich bei Ballhaus nie so ganz, um Gottes Willen. Ne? Aber hier findet sich
ja auch ein bisschen am Regisseur und
ja.
Geprotze kann man ja bei seinen frühen Werken für Fassbinder jetzt auch nicht unbedingt von
reden. Martha, genau. Folge.
Was weiß ich, auf jeden Fall haben wir sie im Archiv.
ja, also zum Beispiel gibt es hier, wenn die Jimmy-Figur, also die Robert De Niro-Figur eingeführt wird und der gute Mann steht an einem Glücksspieltisch. Ne, ich glaube, es werden Karten gespielt.
Ja, er kommt halt rein und dann geht er an diesen Glücksspieltisch und haut erstmal das Geld hin, nachdem wir mehrfach gesehen haben, das war schon noch Montage, wie er jedem Geld in die Hand drückt.
Und dann gibt es halt die Kreisfahrt um ihn rum, gefolgt von, ohne einen Schnitt, einem heftigen unterbrechenden Schwenk rüber auf Henry, ne? Wodurch uns vermittelt wird, das mag jetzt nicht seine Blickrichtung gewesen sein, aber diese Kreisfahrt war subjektiv gemeint, im Sinne von plötzlich dreht sich die ganze Welt dieses jungen Mannes um diesen glamourösen Mafioso, der so mit Geld umgehen kann, der so den Raum für sich vereinnehmen kann, ne? So möchte ich auch sein.
Ja, und dann kommt noch hinzu, dass das ja nicht das einzige Mal ist, dass der Film das macht. Also es gibt diese Sequenz mit der Karen zum Beispiel, wo sie geheiratet haben. Ne? Mhm. Und auch da wird sozusagen dieser fast von schwindelartige Effekt erzeugt, also auch mit dieser Kreisfahrt, um halt zu zeigen, dass sie sie ist überwältigt von der ganzen Situation. Gerade wo sie jetzt von der einen Familie.
Ist auch eine leichte Zeitlupe drauf, ne?
Genau, kommt sie jetzt zur zweiten Familie und von der ist sie erst recht überwältigt.
Ja.
Und das sind so Aspekte, das sind Subjektivierungseffekte. Und jetzt haben wir einen ganz, ganz wichtigen Subjektivierungseffekt ja eigentlich noch ganz vergessen. Wir haben ja auch Stills. Das Bild wird angehalten. Das heißt also, das ist mal dann kein Ballhauseffekt, sondern der geht dann wirklich auf den Schnitt zurück. Warum wird das gemacht? Weil die Zeit angehalten werden kann durch den Erzähler. Ja. Weil jetzt was Relevantes passiert oder was Besonderes ist. Das kann auch mal in eine Montagesequenz reinarbeiten. Ja. Da kommt die Bewegung, es bleibt stehen, Schnitt zum nächsten. Warum das Ganze nicht so 1000%ig auffällt, warum auch ein Schnitt in die Fahrt nicht auffällt, das hat natürlich seinen Grund darin, dass der Film extrem rhythmisch geschnitten ist. Der Film lebt, das weiß wahrscheinlich auch jeder, der ihn mal gesehen hat, von der Musik.
Ja.
Diese Musik ist natürlich auch immer etwas, was in die Zeit hineingehen soll, was aber auch Kommentar sein soll auf das, was passiert, was auch definitiv Effekte erzeugen soll, der Diskrepanz zwischen Bild und Ton.
Ja.
Aber die Musik gibt natürlich auch Rhythmus vor. Und Rhythmus ist enorm wichtig beim Filmschnitt. Und der ist hier sehr fluent. Der ist sehr flüssig, hält sich an die Musik.
Um genau zu sein, scheint die ganze Montage, also sowohl Bild als auch Voice-Over, als auch Musik und Ton, ne? Wie die zusammengesetzt werden, das scheint die Absicht zu haben, dass hier keine einzelnen Szenen erzählt werden, sondern ein Film, der eigentlich nur aus einer Szene besteht. Oder vielleicht aus drei oder vier, ne? Drei Jahrzehnte sozusagen. Also das ist so scheinbar die ganze Absicht dahinter, dass alles so in einem Flow, in so einem seltsamen Fluss ist, in so einem rhythmischen, aber kein szenenhafter Fluss, wenn das irgendwie Sinn ergibt.
Orson Welles, Citizen Kane.
Ja.
Ne, das ist so ein Film wie Citizen Kane, wie halt auch fast alle Scorsese-Filme, aber auch zum Beispiel, wenn man sich mal Das Boot anschaut, das sind Filme, die saugen einen rein. Und dann ist man in diesem Rhythmus drin und vergisst die Zeit.
Dann ist man in diesem Tunnel. Ja,
ganz genau. Ja. Und das wird erzeugt durch Schnitt, durch Kameraarbeit, durch die Art und Weise, wie die Szenen miteinander verwoben werden und erzählt werden. Und ganz wichtig, wie die Szene nicht den Punkt macht, sondern die Montage und das Zusammenlaufen von verschiedenen Szenen und vielleicht auch eben gerade in diesem Falle, bei diesem Film, die Interpretation, die einem durch den Text, also durch den Off-Kommentar nahegelegt wird und die sehr häufig in Kontrast zu dem einzigen Realismus-Effekt, nämlich dem Schauspiel steht.
Schauspiel und den Kulissen der Szene, der Materialität. Jetzt gehen wir einfach mal, ich stelle jetzt mal so eine Advocatus Diaboli-Frage, wie sie heute vielleicht gestellt würde, wenn der Film heute erscheinen würde. Ist das nicht enorm verführerisch, 45 Minuten lang, also gerade so das erste Drittel vom Film, die haben doch Erfolg damit, die leben ein glamouröses Leben, das hat Rhythmus, das hat Musik, das ist schnell, die haben Handlungsgewalt, die Gewalt ist über weite Strecken, wenn sie vorhanden ist, schon so ein bisschen lustig, ne? Wenn zum Beispiel De Niro und Henry zusammen den Copacabana Club abfackeln und sie sitzen im Auto davor.
De Vito und, meinst du nicht De Niro? Also der
Tommy. Genau, so rum, ja. Und so viele die beiden sitzen im Auto und unterhalten sich über Frauen und es wird immer mal wieder auf die Totale nach draußen geschnitten und je länger das Gespräch voranschreitet, desto mehr kommt da der Rauch aus den Fenstern, ne? Ist das nicht verantwortungslos?
Wenn man die komplette erste Szene und die Leseanleitung vergisst. Mhm. Ja.
Ja.
Aber das ist halt eben das, wo der Film meiner Meinung nach ziemlich klar macht, dass er sein Publikum sehr ernst nimmt.
Ja.
Und dass er durchaus uns zu verstehen gibt, wie wir das nehmen sollen. Wir haben im Endeffekt eine Kerntat, die über den Film unglaublich wichtig wird. Und zwar ist es so, dass in der Mitte des Films Billy Batts, gespielt von Frank Vincent, aus dem Knast rauskommt, ein echter Mafiosi, einer aus der Familie. Und er wird von dem Tommy, dem Danny DeVito-Charakter, umgebracht, weil er sich despektierlich verhalten hat.
Dem Joe Pesci-Charakter.
Ja,
dem,
ja. Den meine ich ja, Joe Pesci-Charakter. Jetzt komme ich durcheinander. Im Endeffekt, Tommy und James bringen ihn brachial um.
Mhm.
Diese Sequenz sehen wir zweimal. Wie sie, zumindest sehen wir einen Teil dieser Sequenz zweimal, mhm. weil wir beginnen den Film damit, sie fahren Auto und sie hören es hinten plötzlich klopfen. Und dann sehen wir das nächste Mal, wie sie, sag ich mal, da hinten
den
Kofferraum aufmachen und da drin ein total verprügelter, blutig, wirklich übel aussehender Mensch drin ist, den wir natürlich noch nicht kennen am Anfang des Films. Und der lebt noch. Mhm. Und alles, was passiert ist, Joe Pesci zieht ein riesiges Messer raus und sticht mehrfach zu. Und dann kommt noch der Robert De Niro dazu, schießt mehrfach. Es ist ekelerregend, es ist brutal, es ist heftig. Und dann schneiden wir, das Ganze ist in Rot gefilmt, wegen den Scheinwerfern. Aber natürlich ist das ein extremer Effekt. In Klammern, hallo, da hat das jemand hat auch beim italienischen Film aufgepasst. Ne? Nicht nur der HB-Charakter, der auch noch vorkommt, also der Alkohol einmal. Und alles, was wir hören, ist jetzt plötzlich im Off-Kommentar: Mein ganzes Leben wollte ich Gangster werden. Das ist die Reaktion des Films, des Hauptcharakters da drauf.
Mhm.
Diese Kälte. Wir sehen einen unglaublich heftigen Mord. Das ist sehr typisch,
diese Montage, ne? Diese ironische Montage, fast schon zynische Montage. Ne? Die ist typisch für den Film.
Aber gerade ganz am Anfang ist sie noch ohne Kontext.
Mhm.
Was bedeutet, sie hat nur diesen heftigen, negativen Effekt.
Mhm.
Du kannst nicht über dein Hauptcharakter, also deine Hauptfigur, der dich durch den Film führt, der die Subjektive beherrscht im Endeffekt, macht von Anfang an klar, er ist eigentlich auch ein eiskalter Killer.
Mhm. Immer noch, ne? Er ist immer noch begeistert davon, auch aus dieser Retrospektiven raus. Zum Ende hin wird er ja nochmal sagen, ne? Er möchte eigentlich wieder
das Leben zurück.
Ja. Ja.
Aber er kann es nicht mehr und jetzt ist er normal und das ist schrecklich.
Ja.
Und jetzt haben wir halt sozusagen hier diese Leseanleitung.
Ja.
Wir haben hier dieses Gegeneinanderstellen zwischen subjektiver Aussage.
Es werden krasse, harte Kontraste montiert werden. Es werden diese Spannungsfelder aufgebaut, ne, zwischen Idealisierung und Realität.
Und wir haben auch das erste Mal, dass wir dieses Still haben, weil ich wollte ein Gangster werden.
Mhm.
Das ist sozusagen erst ein Schwenk und dann ein Push-in auf den Hauptcharakter. Und dann bleibt das Bild stehen.
Der seltsam unbeteiligt ist dran, ne, an diesem Mord. Wo man dann natürlich auch schon wieder, wenn man ganz radikal sein möchte mit dem unzuverlässigen Erzählen, die Frage stellen muss, ne? Stimmt das so? Trifft das denn wirklich so zu? Der bringt nie jemanden um im Verlauf vom Film. Der wird noch nicht mal richtig brutal oder so.
Oh, ne? Ein paar Mal haut er
teilweise, zu. Ja, aber im Vergleich zu der Joe Pesci-Figur oder so. Ja, ne?
Er ist immer mäßigend, der versucht den Menschen zu helfen im Umfeld. Also da ist auch schon sehr viel klar dran, hier erzählt jemand seine Geschichte, aber ist das die Geschichte, die wirklich stattgefunden hat? Das wiederum, ne? Das Schauspiel also sagt
diese uns, Klammer ist essentiell. Das ist nicht nur so ein billiger Cold-Open-Effekt am Anfang, ne, mit dem Flash-Forward, das ist ja tatsächlich ein Flash-Forward da am Anfang, sondern es ist, wie du es gesagt hast, es ist die Gebrauchsanleitung für den Film, auch die moralische Gebrauchsanleitung, denn das soll natürlich, und meiner Meinung nach tut es das auch, das einfärben, ne, diese nostalgischen Bilder, die dann erstmal nur dreiviertel Stunden lang kommen. Oder eine Stunde lang. Ne?
Wir wissen
bis
ja, wo wir es
eben zu diesem
wird.
Mord, genau, bis wir eben zu diesem Mord wieder zurückkehren. Das ist natürlich mittlerweile ein Effekt, den haben wir jetzt schon tausendmal gesehen. Ne? Diese Rückkehr zu so einer Ursünde. Ne? Aber hier sind wir halt bei einem von den Filmen, ne, die es als erste so richtig effektiv machen, sowas.
Und der durchaus mehr Planung drin hat. Denn wenn wir zur Ursünde zurückkommen, wird das Ganze ja nochmal übler.
Ja.
Dann haben wir diese Sequenz, nämlich
wo es erstmal zur Mutter geht, weil man noch einen Spaten braucht, um den Typen zu verbuddeln.
Genau. Und die Mama wacht auf und dann wird erstmal gefrühstückt bei ihr oder zu Nacht gegessen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wird über Belanglosigkeiten geredet. Dann zeigt sie ihr tolles Bild, das sie gemalt hat, was unglaublich grauenvoll ist. Also es ist geschmacklos und alles lobt und ist total...
Geschmacklosigkeit ist sowieso ein großes Thema des Films. Ne?
Ja. Und wenn man dazu noch weiß, dass, was da für ein Effekt dabei sein soll, im Endeffekt zwei der Schauspieler, vor allem einer, nämlich Robert De Niro, kennt diese Frau sehr gut, weil das ist ja eigentlich die Mama von Martin Scorsese. Mhm. Und Robert De Niro ist Freund der Familie, der wird andauernd von dieser Mama bekocht und zwar auch in der Realität, ja. Und deswegen kann sie das auch spielen, kann sie das mitnehmen, weil er ja auch dabei ist und das sind dann die kleinen Jungs, ne? Aber dann gehen sie weiter. Wir haben vorher schon gesehen, wie sie brutalst den Typen zusammengetreten haben und wirklich quasi auch da schon umgebracht haben. Dann passiert das. Wir wissen, der lebt noch. Wir wissen, der ist dann noch hinten drin. Das haben wir jetzt durch den Anfang im Hinterkopf. Und dann kommt diese Sequenz dazwischen.
Ja. Die im Übrigen ja auch die Hauptfigur nochmal völlig anders einfärbt. Ne? Wie kann man als normaler, moralisch denkender Mensch so ruhig da in der Küche sitzen, Pasta mampfen und über belanglose Dinge reden mit einer Leiche im Kofferraum? Ohne die Miene zu verziehen dabei. Ne?
Und dann kommen wir zu dieser Sequenz zurück, wo wir das nochmal sehen. Und jetzt wird diese ganze Szene noch einmal neu montiert, anders geschnitten. Jetzt montieren wir plötzlich Stills mit rein. Also Bilder, die bewegen sich und bleiben dann stehen, bleiben im Moment stehen, dann geht's in den nächsten Schnitt
Also wieder
hinein.
Diese subjektiven Erinnerungsbilder.
Genau.
Ne?
Ja. Und jetzt ist das auf die Gewalt bezogen vor allem. Noch mehr auf die Gewalt bezogen. Da ist es nicht, ich wollte ein Gangster werden, sondern jetzt ist es wirklich diese Gewalt an sich. Das heißt also, hier haben wir im Endeffekt nichts anderes als einen moralischen Kompass, der uns immer wieder vorgeführt wird.
Ja.
Denn ab jetzt geht's bergab. Irgendwann muss die Leiche nochmal ausgegraben werden. Mhm. Auch das ist in sich lustig gemacht. Aber dann plötzlich stehen vor dem jetzt nach Kadaver stinkenden und gerade geputzt werdenden Auto, stehen dann plötzlich die kleinen Kinder. Das ist ein Effekt, den soll man wahrnehmen.
Ja.
Und das macht eigentlich relativ klar, dass der moralische Kompass nicht bei den Figuren liegt. Und zwar bei keiner der Figuren. Sondern der moralische Kompass
das
liegt
sind
beim
alles
Zuschauer.
Soziopathen zu einem gewissen Sinn, zu einem gewissen Grad. Ne? Ja.
Und auch das hat natürlich seinen Effekt darin, warum haben wir denn diesen Erzähler auch? Der Erzähler kommt auch daher, weil wir wissen, das beruht auf einem Interviewband, auf einem Buch, wo jemand diesen echten Henry Hill vorher interviewt hat. Und das war ein absoluter Superhit. Ne? Also das heißt, das Buch kennt jeder. Den Hintergrund. Und auch das gibt dann wiederum einen weiteren Effekt dahin, weil wir wissen, der Typ überlebt das ja, weil er redet ja retrospektiv.
Ja.
Wir wissen auch, dass das die Erzählungen von der Person sind, auf denen das beruht und nicht auf der Realität in Anführungszeichen. Das heißt also, es ist based on the true story am Anfang, ist eigentlich nicht ganz so richtig.
Ja, aber halt nur based on. Ne?
Ja, based on a true storytelling, könnte man vielleicht sagen.
Ja. Also das Perfide an der ganzen Geschichte oder das Geniale an der ganzen Geschichte ist halt einerseits, dass dieses ganze technische Kraft, diese Kraftprotzerei von Ballhaus und von Scorsese und von Schoonmaker hier immer in so einen kausalen Dienst gestellt wird, in so einen emotionalen Dienst, ne? Das ist nie Selbstzweck, das ist nie richtiges Geprotze, beziehungsweise dann, wenn man es als Geprotze wahrnehmen soll, dann, weil das Thema der Szene ist. Also diese ganze unfassbare Kameraarbeit, teilweise auch mit super langen Steadicam-Fahrten und so, ne? Da geht's um Angeberei. Also auch der Figuren, dass die Figuren angeben, dass gerade unser Erzähler seine Vergangenheit überzieht, ne? Und also überzogen darstellt. Ne?
So ein definitiv gutes Beispiel. Lügt,
ja.
So ein gutes Beispiel dafür ist, also gerade wenn wir so einen Moment haben, wo halt eben über eine Steadicam so ein Tracking erzeugt wird, das ist ja die berühmt-berüchtigte Szene, also wer von euch jemals ein filmwissenschaftliches Studium anfangen möchte, die Szene seht ihr tausendmal.
Ja.
Das ist die Szene, wo er das erste Mal echt, also da wirklich jetzt interessiert mit Karen ausgeht und sie gehen halt nicht, stellen sich
sie
nicht an
über den Haupteingang,
sondern sie gehen hintenrum durch die Küche durch und das ist alles ein Shot und der bleibt. Ne? Und das Teil, also ich möchte nicht wissen, wie stressig das war, das zu drehen, weil andauernd geht jemand dran vorbei, genau im richtigen Moment. Die Kamera bewegt sich ganz glasklar so, dass wir auch wissen, das soll so sein. Also sie guckt sich auch so ein bisschen um manchmal. Das heißt also, sie imitiert Karen so ein bisschen. Ja, natürlich ist das ein Tracking, ein
Steadicam. Und man soll es spüren, ne? Man soll es spüren, ja, dass es ein Tracking-Shot ist. Das ist nicht irgendwie versteckt oder so. Das ist nicht so eine Spielberg-Done-in-One-Geschichte, ne, die wirklich nur im Dienste der Story ist, sondern das Protzen soll man spüren. Warum?
Weil
es sein Protzen ist in diesem Moment. Ja? Mhm.
Das heißt also, sie steht schon in einem narrativen Kontext, aber eben auf einer etwas weniger der Story überlassenen Ebene, ja, sondern mehr beim Publikum. Wie gesagt, das ist ein Film, der nimmt seinen Zuschauer enorm ernst. Mhm. Ohne aber jemals hinzugehen und sich zu verintellektualisieren irgendwo,
ja,
sondern er nimmt sein Publikum schon mit, ne? Mhm. Also mit Erzähltechniken, mit Spannung, mit unglaublich spannenden Charakteren, tollem Schauspiel.
Auch mit
der saugt rein.
Auch mit einer finsteren Komik. Also das ist ja über weite Strecken. Gerade die erste Hälfte fühlt sich wie eine schwarze Komödie an.
Auch gegen Ende, ne, auch wieder. Ja, also das ist definitiv alles drin, ne? Und wenn wir dann den ganzen Film sehen und dann die Effekte sehen, da sind dann diese komischen Charaktere, und Jimmy ist ja ein Charakter zum Beispiel, also Robert De Niro, bei dem wir nie so hundertprozentig wissen, wo er hin will. Aber auf der anderen Seite ist Jimmy sozusagen halt auch einer der faszinierendsten Charaktere.
Ja.
Und wenn wir mitbekommen, dass am Ende, wo sie gefasst wurden, ne, also Spoilercast, ich weiß, aber im Endeffekt, wir wissen das ja, sonst würde uns
der Film funktioniert wie ein alter Warner Brothers Gangsterfilm aus den 30ern.
Genau.
Oder 40ern.
Ne? Aber trotzdem.
Crime does not pay.
Genau. Aber davor, wir wissen jetzt, dass definitiv Robert De Niro sie loswerden möchte. Er möchte sie loswerden.
Mhm.
Und das wird uns ganz, ganz intensiv klar gemacht, dass da plötzlich so ein Fall ist.
Mhm.
Dass da wirklich so ein Bruch auch ist. Es gibt auch da die berühmte Diner-Szene. Übrigens die nächste Szene, die ihr 100-mal in einem filmwissenschaftlichen Studium sehen dürft. Auch da beginnen wir
mit. Das ist ja leider wahr.
Ja, es ist auch der Punkt, warum ich mir lange überlegt habe, ob wir den Film machen sollen.
Mhm.
Um dann jetzt auch herauszufinden, dass er auch natürlich jetzt gerade wegen The Irishman auch in aller Munde wieder ist, weil das ist the real deal. Ne? Also da kommt das her. Irishman gehört in diese Linie rein bei Netflix. Aber da haben wir halt sozusagen hier diesen Punkt, an dem wir sagen können, ja, alles, was in diesem Film gemacht wird, jede Technik, jedes Element hat einen auf den Zuschauer hin gewählten Effekt. Und es geht so weit, dass er durchaus Elemente aufnimmt, wie zum Beispiel die Sequenz, wenn Karen und er merken, dass sie gar keine Chance mehr haben und dass sie jetzt verfolgt werden von der Mafia. Das ist eine Szene in dem Haus. Das ist eine interessante Vermengung aus Melodramatik à la Douglas Sirk, der bei dir im Vordergrund stand, so beim ersten Mal gucken, und bei mir stand im Vordergrund, das hat
nur Oliver. Oder Scorseses eigene Melodramen, wie zum Beispiel Alice Doesn't Live Here Anymore. Also gerade der Umgang mit Karen. Diese Frauenfigur wird sehr, sehr ernst genommen, und die mag nicht so, wie schon gesagt, die mag nicht so viel Screentime haben wie die Ray Liotta-Figur, aber die ist trotzdem wahnsinnig zentral, und die wird auserzählt. Die hat eine extrem komplexe Psychologie, und der wird auch zugestanden, dass sie auch böse sein kann, amoralisch sein kann und Täterin ist, ganz genau.
Ja.
Also die hat nicht so diese reinen femininen Attribute, ne, die üblichen Gender-Normen, die da gerne mal so gewählt werden in Gangsterfilmen oder so, sondern da ist eine Komplexität da sind Widersprüche da, und also gerade das Faszinierende ist diese bewusste Entscheidung für diese Welt, ne? Und auch, dass sie immer wieder sagt, dass sie das erregend findet.
Mhm. Ja. Und vor allem, wenn er mal zugeschlagen hat und mal das Alpha-Männchen gespielt hat. Also es gibt eine Sequenz, da hat ein Typ, ihr Nachbar, möchte was von ihr, und als sie dann Nein sagt, hält das Auto an und schmeißt sie raus.
Ja.
Also es gibt einen richtigen kleinen Kampf. Und er fährt sie dann nach Hause, und sie sieht dann zu, wie er nach gegenüber geht und den Typen ihr krankenhausreif prügelt, mit dem mit seiner Pistole in der Hand. Das heißt also, seine Pistole so ein bisschen als Stein benutzt.
Ja.
Und jetzt haben wir diese Sequenz, die unglaublich brutal ist, und alles, was er sagt, ist: Hier, nimm die Waffe, versteck sie. Und sie macht das, und das wird kommentiert, und zwar von ihr, weil das ist aus ihrer Perspektive dann erzählt. Wiederum, die Erzählperspektive wechselt in dem Film, aber immer zwischen diesen beiden Charakteren.
Ja.
Das heißt also, sie ist genauso wichtig für das Gesamtbild. Und alles, was sie sagt, ist halt, dass sie das scharf macht.
Mhm.
Dass sie das super sexy findet. und dass sie deswegen auch bei ihm geblieben ist und nicht wie ihre ganzen Freundinnen aus dem aus diesem typischen Mittelstandselementen da, aus diesen Vorstadtgruppen, ihn nicht verlassen, sondern dabei bleiben. Und das radikalisiert sich immer mehr. Mhm. Und sie wird immer mehr so eine Mischung aus masochistischem Opfer und auch gleichzeitig jemanden, die genau weiß, wie sie sich wehren muss. Wie sie zum Beispiel ihn auch wieder zur Raison ruft. Und sie macht das genauso wie alle anderen. Sie geht zum Capo, also nicht zum Paten, das hätte ich jetzt fast gesagt, zu Pauly. Ja. Ein Charakter, der übrigens immer im Hintergrund steht, aber so eine Macht durch Paul Sorvinos Schauspiel halt auch ausübt, dass man auch sagen kann, darüber kann man nochmal einen Podcast machen. Ja. Also, aber das heißt, sie ist auch Täterin.
Der Film lässt die Widersprüche zu, besser gesagt, der Film setzt die zentral, die Widersprüche, gerade bei ihr. Ne? Diese seltsam wieder aufeinanderprallt, einerseits, ich kann nicht ins Zeugenschutzprogramm gehen am Ende, weil ich ja meine Eltern verlassen müsste, ne? Die könnte ich nicht mehr besuchen. Andererseits, diese ganze Brutalität, die Morde, die Gewalt, das geht in Ordnung, das ist okay. Ja?
Das ist ja Normalität. Sie erzählt ja auch, wie das für sie zur Normalität wird. Mhm. Dadurch, dass sie in dieser kleinen Gruppe nur noch existiert. Man besucht sich nur gegenseitig.
Ja.
Und dass sie das durchaus mitnimmt, weil, es gibt ja auch schon später eine Szene,
ja.
Wo sie wieder viel Geld haben und sie meint so, kann ich was Geld fürs Shopping haben? Dann nimmt sie natürlich diese Opferrolle irgendwo ein, aber sie weiß auch, wie sie es bezahlen muss, nämlich mit Sex.
Ja. Mir fällt noch was ein zu der generellen Erzählhaltung des Films. Wir haben jetzt gesagt, ganz viele von den sozusagen Interpretationsanweisungen entstehen durch Montage, also durch Kontraste, ironische Kontraste von Voice-Over, Bild, Materialität, Schauspiel.
Also auch inneren Montagen, das heißt also nicht nur der Schnitt.
Ja, es gibt noch so eine andere Ebene, wo durch den Realismus auf der materiellen Ebene, auf der Ebene von Sets, Ausstattung, Frisuren und sonst irgendwas kommentiert wird. Ne? Ich denke da zum Beispiel einfach an den Hang zum Hässlichen, zum Kitschigen, die da immer ausgestellt wird. Der schlechte Geschmack, der atemberaubend schlechte Geschmack, überall.
Der Grund, warum ich dachte, dieser Film passt zu Weihnachten, ist übrigens, dass eine Weihnachtssequenz deswegen bei mir auch im Kopf geblieben ist. Obwohl
das reicht schon, das ist ein Weihnachtsfilm.
Ja, das ist ein Weihnachtsfilm, es gibt eine Szene, da kommt er nach Hause und hat einen unglaublich hässlichen weißen Plastikbaum mit rosa Christbaumkugeln dran. Mhm. Es ist das hässlichste Monster, was ich jemals gesehen habe. Und er ruft rein, Karen, ich bin zu Hause, ich habe den teuersten Christbaum gekauft, den es gibt. Das ist das Zentrale, das ist der Preis, nicht wie es aussieht.
Oder wir haben so eine elektrische Schiebewand, die die Spirituosen und den Fernseher verdeckt. Und diese Wand ist hässlich wie die Nacht. Also es ist unfassbar. Also es muss offensichtlich teuer, sehr, sehr teuer, ne? Smart Home Anfang der 80er sozusagen. Aber unfassbar hässlich.
Und der komplette Raum, also diese barocken diese barocken Tapeten, unglaublich viel Farben, dann dieses weiß-beige Monster von einem Sofa, was aber noch in den Vordergrund gehoben wird, weil es ja handgemacht extra für sie wurde.
Das sind ja auch Kommentare oder Schminke oder Haarfrisuren, das sind alles Kommentare und das sollen wir auch als Kommentare lesen. Auch da wird an der Ausstattung wieder sowas Autoristisches spürbar, aber immer im Dienste der Geschichte, die da erzählt wird und immer im Dienste der moralischen Haltung, die da erzählt wird. Und natürlich immer auch aus einer katholischen Perspektive raus, nämlich wir nehmen die Versuchung ernst, wir nehmen die Sünde ernst. Ne? Und im Gegensatz zum Protestantismus wissen wir auch, dass Sündigen was Schönes hat und eine Verlockung hat. Ne? Nicht, dass die einfach nur schlecht für uns ist, die Sünde an sich.
Genau. Also das sind alles so Aspekte, die im Endeffekt uns genau das vorführen, was dem Film allenfalls vorgeworfen, also es wurde dem Film vorgeworfen.
Wurde dem und ich glaube, wenn der heute nochmal in die Hände von gewissen Herrschaften kommen würde, dann würden genau diese Kommentare kommen. Der ist nicht didaktisch genug. Ne? Das ist zu subtil.
Vor allem hat er keine positive Hauptfigur.
Wo ist die viktorianische Moralvorstellung in diesem Film? Die ist da. nicht viktorianisch, aber Moral ist auf jeden Fall ganz viel da in diesem Film.
Nur es beginnt in deinem Kopf und nicht bei den Figuren, wie sie sich verhalten.
Ja.
Und das ist halt eben so eine Sache, dieser Film hat keine Handlungsanweisungen, sondern er hat beobachtende Konstruktionen, er zeigt uns auf, wie subjektiv er ist. Und du hast vorhin ja schon schön von der Klammer geredet. Eine wichtige Sache, die wir auch noch nicht erwähnt haben, die aber auch noch einmal glasklar macht, wie wir zu diesem Film stehen sollen, ist ja die Gerichtsverhandlung.
Absolut, am Schluss, ja.
Also,
Da wird auch nochmal, da ist dann Henry als Kronzeuge vor Gericht und sagt gegen seine ganzen ehemaligen Mafia-Kumpel aus und ganz plötzlich beginnt da wieder so eine raumgreifende Kamerabewegung. Er steht aus dem Zeugenstand auf, er läuft im Saal rum, auf eine Art und Weise, die völlig unwahrscheinlich ist. Ne?
Er redet an die Kamera.
Ja, er redet direkt in die Kamera mit uns. Er beherrscht wieder alles. Ne? Die Kamera folgt ihm, der Tracking-Shot gehört ihm, der Raum gehört ihm. So wie im ersten Drittel des Films auch. Und wir wissen allerdings natürlich, das ist lächerlich, das kann gar nicht sein. Ne?
Vor allem, weil er ja eine Doppelung auch gleichzeitig vollzieht, weil jetzt redet er in die Kamera, das heißt, da ist er. Das ist der Off-Kommentar. An dieser Stelle beginnt der Off-Kommentar.
Mhm. Ja.
Der beginnt quasi jetzt am Ende des Films.
Ja. Und damit macht er nochmal ganz, ganz deutlich, wenn dieses Bild mit diesen Stilmitteln, die der Film die ganze Zeit über durchgezogen hat, unzuverlässig ist, so ausgewiesen unzuverlässig. Wer es bis jetzt noch nicht mitbekommen hat, der Rest vom Film war es auch.
Ne? Das einzige Zuverlässige ist deine Haltung, die du entwickelst.
Ja.
Und das ist das, worum es auch in diesem Film geht und was diesen Film, wie ich finde, auch zu einem zentralen Meisterwerk macht.
Ja.
Weil es kaum einen Film gibt, der das so brachial mal ausbuchstabiert hat und es gleichzeitig in diesem Kontext des Hollywood-Films und des Genres, weil, wie du es eben so schön gesagt hast, wir haben James Cagney hier, wir haben den 30er-Jahre-Helden hier. Das ist im Endeffekt Joe Pesci.
Ja.
Ne? Und wir haben im Endeffekt eigentlich alle Genre-Konstruktionen eingehalten des klassischen Gangsterfilms.
Ja.
Was durchaus faszinierend ist.
Und
weil,
vorne dran ist auch noch das Warner Brothers Logo. Ne?
Weil es ist ein Warner Brothers Film, ja. Aber der Faktor, der da halt ganz, ganz wichtig ist, ist dann, wir bemerken es trotzdem eigentlich nicht als Genre-Kino, sitzen aber in den Effekten vom Genre-Kino drin. Also wir haben die Erwartungshaltungen, wir haben die Methoden, mit denen die Figuren agieren. Aber wir haben halt auch diese Subjektivierungsstrategien, dieses ganz Modernistische vom Kino her. Also es ist nicht postmodern, würde ich sagen.
Nein.
Es ist absolut nicht postmodern.
Nein, das ist kein Retrofilm auch nicht. Also ne, das
sondern alles, was er dort macht, hat einen Kommentar. Mhm. Weil ein Retro wäre ja im Endeffekt, dass er uns versucht, diese Zeit neu zu konstruieren.
Mhm.
Ein L.A. Confidential zum Beispiel wäre das.
Ja.
Aber dieser Film versucht so genau das Gegenteil.
In der Rückwärtsgewandtheit so eine Zeitlosigkeit zu konstruieren.
Mhm.
Ja, das will der hier überhaupt nicht. Es geht um was sehr Spezifisches. Sehr spezifische Momente in der amerikanischen Geschichte. Ne?
Und sie sollen alle aufs Jetzt bezogen sein.
Ja.
Das ist halt auch das Zentrale. Das heißt also, all das, was man da drin hat, was man auch als postmodern bezeichnen würde, das Pastiche-Element durch die vielen Schnitte, durch diese Konstruktion, dieser Wechsel der verschiedenen Farbgestaltungen, diese Bezüge auf verschiedene Genrehaftigkeiten, die allein schon dadurch da sind, dass sich auch diese Gangster bewusst sind, dass sie durch Gangsterfilme geprägt sind. Also diese Mafiosis haben alle der Pate gesehen, ohne dass es ausgesprochen wird. Ja. All das ist sozusagen nicht dafür da, hier so eine Art von Pastiche-Kino zu erschaffen, sondern trotz
Das ist sehr ernst gemeint.
Das ist sehr ernst gemeint. Es hat eine Sinnhaftigkeit, die modernistisch ist und es hat eine Moral,
auch wie hier immer wieder diese Männlichkeitsideale so als Performance, ne, entlarvt werden, aufgezeigt werden. Wo am allerdeutlichsten wird es bei diesem Werbespot des Perückenmachers, ne, der dann gleich danach auseinandergenommen wird, wo dann nicht nur seine Männlichkeitsgeste als reine Geste, als reine Act, ne, klar wird, sondern auch das, was Robert De Niro da macht, das, was Ray Liotta da macht, das, was Joe Pesci macht, als reine Haltung, als reine Behauptung, ne, aufgezeigt werden.
Und das zeigt halt auch, Scorsese ist innerhalb dieser Gruppe der Movie Brats doch ein ganz anderer Regisseur als andere. Mhm. Er ist weder, ist er dieses Spielbergianische, das sozusagen die alte Erzählung versucht, mit neuen Mitteln zu radikalisieren, zu extrem nach vorne zu bringen, noch ist er zum Beispiel ein Brian De Palma, bei dem das Fernsehelement ausgewiesen wäre als das Sichtbarmachen von der Medialität.
Und darum geht es Scorsese überhaupt nicht.
Genau.
Auch bei diesen Freeze Frames zum Beispiel geht es nie um die Materialität des Bildes oder derartig andere intellektuelle Konstruktionen. Ne? Darum geht's nicht.
Ja, und das macht ihn halt wieder zu einem ganz eigenen Regisseur. Macht's ihn besser oder schlechter?
Ja.
Naja. Ich werde einem De Palma nie seine Art und Weise des Filmemachens vorwerfen. Ich finde das auch fantastisch. Es ist halt anders. Mhm. Es ist komplett anders. Es hat seine eigene Konstruktion, die mir, das gebe ich auch gerne zu, genauso wie die frühen Coppola-Sachen etwas näher liegt. Ne? Also so kann man es, glaube ich, halten. Aber weg vom Geschmäcklerischen. Ich glaube, wir haben das Wichtigste an dem Film ganz gut zu
Wir haben diesen gebracht. Film erschöpfend behandelt, Knut.
Ja, dafür, dass, wenn ich den Film das erste Mal geguckt habe, ich habe den Film ja leicht krank geguckt, also ich war gerade daraus kommend aus einer Grippe, der hat mich fertig gemacht. Also der war so anstrengend, diese 150 Minuten knapp, danach war ich durch. Das darf man alles...
Aber man kann auch nicht weggucken, ne?
Nee, man bleibt dabei, aber ich war danach durch. Also es ist kein einfacher Film. Auch wenn einem das nicht auffällt, aber da rattert unglaublich viel auf einmal.
Ja.
Und sei es nur, dass diese Subjektivierungsstrategien gegen Ende so anstrengend werden, weil spätestens, wenn Ray Liotta dann auf Drogen ist und die Musik noch mal lauter wird und alles noch hektischer und geschnittener wird und die Reißschwenks noch erratischer werden, spätestens dann wird der Film halt auch wirklich teilweise auf 11. Aber ist ja kein Ding, weil der Mann ist auf Drogen und aufgeputscht.
Ja.
Gut.
Wir haben die Blu-ray von, klar, Warner Brothers gesehen. Das Remaster ist super.
Ist fantastisch.
Ja, also da gibt's rein gar nichts zu meckern. Ich habe leider keine Zeit gehabt, mir in die Extras reinzugucken. Ich bin also charakteristisch schlecht vorbereitet gewesen auf diesen Podcast. Man hat es sicher in jeder Minute gemerkt. Wie gesagt, ich schäme mich. Hast du mal in die Extras reingeguckt? Sind die wie üblich bei Warner für die Blu-ray-Veröffentlichung einfach nur von SD hochgezogen?
Sind relativ hochgezogen. DVDs? Es gibt eine neue Doku, die ist definitiv im HD, aber halt digital gedreht.
Ja.
Das ist so 25 Jahre rückblickmäßig. Aber es gibt sonst die alten Extras. Es gibt die, wie ich finde, wunderschöne, aber auch gut auf HD guckbare Doku über den klassischen Warner Brothers Film, die einem so da den Kontext gibt. Es gibt, wie bei der DVD damals, die wunderbare Gruppe an Looney Tunes und anderen Warner Brothers Animationsfilmen.
Ja, das ist die Zeit, als Warner international noch Bock auf Reissues hatte aus dem Archiv. Mhm. Ich bin denen immer noch ziemlich böse, dass sie die Archive-Sachen, die sie in Amerika jetzt bringen, wo wirklich alles Mögliche remastert wird, einfach nicht nach Europa bringen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, schämt euch. So wie ich mich heute schäme, mindestens so sollte sich Warner auch schämen. Die hören das ja immer. Warner hört, also ne, wirklich jede Folge dieses Podcasts.
Ja, Wu-Tang Clan hat sich übrigens bei mir gemeldet, haben gesagt, sie finden das cool, sie verstehen nur kein Wort von unserem Podcast. Ja,
wir kommen mal vorbei, wir erklären das alles. unsere verkopften, verquasten Geschichten hier.
Aber im Ernst, sonst zwei Audiokommentare, einer mit Henry Hill, das ist ganz spaßig, aber nichtssagend. Und der andere ist halt alle durcheinander, auch das ist spaßig, aber nichtssagend.
Ja.
Ist eine runde Sache, der Film in der Qualität. Wenn man mit dem Film auf VHS und hin und her gucken als Filmwissenschaftler aufgewachsen ist, ist das eine Wonne.
Ja.
Dementsprechend, herzlichen Dank fürs Zuhören, frohes Fest, guten Rutsch. Vielleicht hört ihr zwischendrin doch nochmal eine Folge von uns. Wir können es nur empfehlen. Und
wir sind alle sehr, sehr gut. Also immer, wenn Knut redet.
Bla, bla, bla. Nicht an euch, sondern an ihn. Tschüss, macht's gut.
Bis dann.